Hallo da draußen, hier sind wir wieder, der Chromatics Playground Podcast, live aus Dresden. Herzlich willkommen, ihr lieben Hörer und Hörerinnen da draußen. Hier ist Ron und Andreas und wir haben einen Special Guest heute hier. Eins unserer Mottos ist ja Excellent Work needs Excellent Network. Bei der Person, die heute hier ist, ist es nicht nur Netzwerk, es ist sogar Friendship, liebe Leute. Wir haben heute Marco Stutz hier zu Gast. Andreas kennt ihn seit 83, ich seit 86. Wir sind zusammen auf die Grundschule gegangen, später aufs Gymnasium, haben ganz viel Zeit geshared. Und es wurde lange, lange Zeit, dass wir zusammenkommen in unserem Podcast. Wir haben schon häufig darüber gesprochen. Und jetzt ist es soweit, Marco ist hier zu Gast. Marco, herzlich willkommen. Stell dich mal ganz kurz unseren Hörerinnen und Hörern vor. Ganz kurzer Abriss deiner Vita, damit wir mal so ein bisschen einordnen können, mit wem wir es heute hier zu tun haben. Wir beide wissen das, aber die da draußen noch nicht. Und das wollen wir als erstes mal klären.
Cool, erstmal vielen Dank, dass ich hier sein kann. Wir haben ja echt schon so Ewigkeiten drauf gewartet. Ich bin großer Fan vom Podcast. Nicht nur das, von Chromatics sowieso und von euch persönlich, wisst ihr ja. Also, ich bin Dresdner bin in Dresden aufgewachsen, noch studiert an der TU Dresden als Wirtschaftsingenieur. Bin dann in die Produktwelt eingetaucht sozusagen, war im Marketing, Vertriebsfunktion und habe damals dann den Virus der Freiheit entdeckt. Bin nach Hamburg gegangen und dann auch fast anderthalb Jahre in China gelebt. Immer um die Welt gereist, aber immer nur in Corporates gearbeitet, auch als meine ersten Funktionen. Ganz spannenderweise bei einem Beiersdorf zum Beispiel auf Nivea, die mich dann zu Florena geschickt haben, was ja auch eine ostdeutsche Marke ist, die ich dann die Leute ganz gut verstehen sollte. Und ja, von da immer im Corporate ein bisschen gekämpft natürlich, dass man sich doch nicht so richtig durchsetzen kann, dass man sehr in gewissen politischen Zwängen drin hängt und mir dann über meine China-Connections an ein größeres Schweizer Family Office gekommen, die in über 250 Firmen investiert hatten, war dann 12 Jahre da und bin jetzt seit 2 Jahren bei einer Firma, die heißt Redstone. Wir haben 10 verschiedene Venture Capital Fonds, das heißt Early Stage investieren wir in Firmen von der Inkubation über Seed-Runden bis dann in Wachstumsrunden und haben da ganz verschiedene Themen auch drin. Ja, das Spannende ist aber auch der Grund, warum ich jetzt hier wieder in Dresden bin, weil Dresden ist ja auch eine Ideenschmiede für ziemlich geile innovative Ideen und zwar kommt ja da auch einiges von der nicht nur TU Dresden, sondern auch den anderen Hochschulen und wir haben Mikroelektronik hier am Standort und deswegen findet einmal im Jahr die Hightech Venture Days statt, die dieses Jahr wieder 30 spannende junge Firmen vorgestellt haben und für mich natürlich auch ganz spannend 80 Investoren eingeladen haben. Meistens Corporate Venture Investoren sozusagen, die aus großen Unternehmen rauskommen, aus deren Innovationsfunktion. Und warum ist das spannend? Weil die kommen mittlerweile natürlich auch nach Dresden. Das war lange Zeit nicht der Fall, aber hat sich das Event echt gut etabliert und wie gesagt 80 Investoren, auch viele internationale, da war eine hohe Dichte an Japanern, die natürlich auch Deutschland für Anlagenbau, für Manufacturing sehr spannend findet und das muss ich sagen, das war echt genial und alles sagen mir, selbst die großen Corporates dann aus München, aus Düsseldorf, aus Hamburg, die kommen, die sagen, nee, das ist für uns ein Top-Event von der Größe, das ist familiär, man kommt mit jedem ins Gespräch und ja, könnt ihr euch vorstellen, wir waren da 2 Tage dort in 20-Minuten-Slots von früh 9 Uhr bis abends 18 Uhr, am Abend-Event ging es noch weiter die Stimme war dann anderthalb Tage weg, aber was ein geiles Event und deswegen bin ich auch immer wieder auf jeden Fall gesetzt, dass ich einmal im Jahr mindestens in Dresden bin und natürlich habe ja Familie noch hier, meine Eltern und bin deswegen hoffentlich 2 bis 3 Mal im Jahr in Dresden.
Das sind ja schon mal mindestens 3 gute Gründe. Die Familie, die Venture Days und die Aufnahme bei uns hier vom Podcast. Also herzlich willkommen, Marco, schön, dass du da bist. Und herzlich willkommen auch Andreas, dass auch du in der Runde bist.
Ja, ich freue mich natürlich auch riesig und wie immer springe ich mal ganz frech zurück zum Anfang, weil was mir natürlich sofort in den Kopf gekommen ist, weil ja auch unsere neue Website inzwischen online ist und da könnt ihr ja das Manifest auch nachlesen und da gibt's ja noch einen anderen spannenden Manifest-Slide, der da heißt Don't Burn Money. Genau, Marco. Und das ist ja vielleicht eine gute Überleitung, mal so generell, oder du hast ja auch schon, ne, die ein oder andere, ich sag mal, wie nennt man das, ne? doch, ich sag's jetzt einfach, VC-Buzzword, ja, aber es sind ja keine Buzzwords, das, wir wissen ja, wir, die hier sitzen, wissen ja alle, was dahinter steckt. Und trotzdem glaube ich aber, dass es vielleicht für die ein oder andere Zuhörerin und Zuhörer vielleicht auch gut wäre, wenn wir nochmal so ganz grob, ne, mal so, wie sagt man das, den Crash-Test, Dummy-Test des Venture Capital Businesses vielleicht machen. Weil genau das, ich denke, der ein oder andere hat vielleicht, ne, aufgrund auch der letzten Jahre da vielleicht auch jetzt eine negative Konnotation, ja, oder auch vielleicht irgendwie, ja, ne, hat vielleicht eben genau das, du, die verbrennt doch nur Geld, was auch immer, ja. Und vielleicht, genau, lass uns doch mal so ganz grob skizzieren, ne? Also, beziehungsweise, ne, wir können es auch andersrum machen. Ich bin jetzt Student, Studentin an der TU Dresden, hab vielleicht sogar auch schon, ne, Hilfe bekommen von Dresden Exist, ne? Ich habe vielleicht aufgrund einer, ne, Studienarbeit eine Idee, wo ich ein Defizit sehe, was ich jetzt, ne, wie das so normalerweise läuft. Ich merke, oh krass, da gibt's ein Defizit, oh krass, darum kümmert sich keiner. Und aus irgendeinem Grund, ne, werde ich in dem Moment dann ja irgendwann zum Gründer, Gründerin und entscheide das Defizit für dich selber. So, und jetzt ist es aber so, du hast schon gerade gesagt, ne, Dresden gerade jetzt wirklich mehr und mehr bekannt für auch Hightech- und Deeptech-Themen. Da muss man viel Vorleistung erbringen, sowohl sicherlich in vielen, vielen, vielen Stunden Programmierleistung und so weiter, aber natürlich auch an anderen Ressourcen. Und das ist ja auch eine Wahrheit, ne? Leider immer noch im Osten wenig, wie sagt man so schön, altes Geld. Das heißt, ne, klar kann ich versuchen, meine Eltern oder meine Großeltern von der Idee zu begeistern.
Aber wie komme ich to the money?
Genau, aber die können vielleicht ihr Sparschein so kloppen und dann mir vielleicht die ersten 500 Euro noch geben, aber das wird ja wahrscheinlich nicht reichen, oder?
Ja, das stimmt natürlich. Das ist ja genau das Problem. Und auch, was du da sagst, die Vorleistung, wenn ich schon programmiert habe oder was erfunden habe, ist ja auch schon was wert. Ja. Und deswegen kommt man ja dahin. Und jetzt halt die Frage, wann oder warum brauche ich Venture Capital? Es gibt ja andere Finanzierungsquellen. Ja. Also wenn die Familie dann ausgetrocknet ist, ist ja immer noch die Frage, gehe ich jetzt zu einer Sparkasse, lasse ich mir einen Kredit geben? Mhm. Auch das sind Möglichkeiten. Da muss man ein bisschen schauen, wie wohl fühlt man sich damit.
Na, und würde ich den denn bekommen? Ne? Die Wahrheit ist, lassen Sie bitte immer klein bei der Lebensrealität bleiben. Und so wie ich es kenne, oder ich plaudere hier jetzt einmal mal aus unserem Nähkästchen, ja, und die einen oder anderen wissen das ja, dass ja Chromatics auch so ein bisschen, ich sag mal, ein Mini-Mini-CVC hat, ja. Und da ist ja eine der Wahrheiten, ne, dass es in den ersten Jahren eben sehr, sehr schwierig ist, überhaupt ein Dispo zu bekommen, okay, ja. Klar. Und das ist ja auch eine Wahrfrage, ne. Klar gibt's die Option, aber bekomme ich das denn bei der Sparkasse, wenn ich da hingehe?
Genau, und dann ist natürlich die Frage, hat man ein ganz gutes Produkt und wenn es funktionieren wird, dass man gar kein Geld braucht. Venture Capital ist dafür da, ich wachse aus mir selbst heraus zu langsam. Ich bin nicht profitabel. Ich habe Wettbewerb, ich habe was Tolles erfunden und jetzt muss ich an den Markt gehen. Und es ist ein komplexes Thema. Wenn ich jetzt vielleicht in einem großen Unternehmen bin und ich habe ein Produkt, dann bekomme ich Unterstützung. Dann habe ich eine Marketingabteilung, ich habe eine Salesabteilung, ich habe Leute, die sich drum kümmern, ich kann Leute einstellen. Und das versuche ich natürlich als Unternehmer nachzubilden. Ja? Also ich habe eine Idee und ich brauche jetzt einfach noch ein, zwei Developer, die noch weiterentwickeln. Ich brauche jemanden, der die Erfahrung hat, mir das am Markt zu verkaufen. Und genau dafür will ich mich finanzieren. Also viel Venture Capital Geld geht in Teams, Nummer eins, geht in Marketing, was Geld kostet, um das Produkt an den Markt zu bringen. Und nehmen wir an, ich habe jetzt eine spannende Software zum Beispiel, die ich jetzt einem großen Corporate anbieten will, der das auch kaufen würde, dann muss ich es natürlich dann auch maßgeschneidert für den Corporate sozusagen anpassen. Und das kostet Geld auf meiner Seite. Das zahlt er nicht unbedingt vor. Mal in einem Projekt, aber wenn es erfolgreich sein wird und man will das auf mehrere Kunden verteilen, sollte man das selbst machen. Und dafür braucht man dann einfach Venture Capital. Und das kommt in verschiedenen Phasen. Wir haben ja auch schon mal drüber gesprochen. Meistens dauert so eine Phase heutzutage, wo Finanzierungsmärkte wieder schwieriger werden, dauert so eine Phase, sagen wir mal, 18 bis 24 Monate. Es kommen ein paar Vokabeln noch, oder? Wir nennen das dann meistens nur eine Pre-Seed-Runde, also bevor irgendwas gegründet ist, dass man sagt, man hat noch gar kein Produkt. Da spielen gerade so Themen rein wie Inkubation oder auch Acceleration, wo es auch wieder Anbieter gibt, die unterstützen, erstmal eine Firma zu gründen. Wenn man da schon eine Firma hat und ein Produkt, dass man die auch dann beschleunigen kann, das Wachstum. Das ist so eine ganz typische Pre-Seed-Phase. Größenordnungen gehen da 100, 300.000, 500.000 Euro mal rein für die nächsten 18 bis 24 Monate. Das heißt aber, dass man da natürlich anfängt von seiner Idee, von der man ja heute, wenn wir jetzt zusammen heute hier eine Firma gründen am Tisch, gehört uns ja zusammen mal 100%. Wenn jetzt jemand Neues reinkommt, gebe ich ab von meiner Firma. Und in jeder Runde gibt man dann so zwischen 15% und 25%, je nach Fortschritt ab. Das geht über eine Pre-Seed-Runde, dann raised man meistens eine Seed-Runde. Man hat ein Produkt, man hat vielleicht den ersten ein oder zwei Kunden. Wenn es ein B2C-Produkt ist für Consumer, klar, dann hat man vielleicht mal die ersten 100 Freunde, Weiterempfehlungen, die mal so ein Produkt einfach testen.
Ist das dann schon Proof of Concept oder ist das noch davor?
Das würde ich sagen, ist immer noch davor, weil das sind meistens dann noch keine zahlenden Kunden. Ja? Ja, ja, okay. Da probiert man mal über ein Produkt. Und jetzt geht es halt darum, genau die nächsten, vielleicht 500.000 bis 1 oder 2 Millionen zu sammeln für eine Seed-Runde. Zu sagen, pass auf, jetzt komme ich von meinen 100 Freunden, von meinen ersten 1, 2 Testkunden mal auf zahlende Kunden. Ich komme jetzt auf 10, 20 B2B-Kunden, die das weiter ausprobieren. Und das hat meistens in der Seed-Runde. So, und dann hat man den Proof of Concept. Dann sage ich, wow, ich kann hier dafür Geld verlangen, dass das Produkt funktioniert. Und jetzt ist meine Frage, schafft man es dann in eine Series A, eine Wachstumsrunde zu raisen, eher so 3 bis 5 Millionen Größe, um das den Proof of Concept einfach zu skalieren. Genau. Und jetzt immer die Frage, was ist skalierbar? Da habe ich auch im Vorfeld mit euch, ja auch immer viele Gedanken gemacht ist, hat man jetzt zum Beispiel einen Service, ihr habt einen weiteren Kunden und müsst aber dann, um den zu bedienen, vielleicht noch 2 bis 3 weitere Leute einstellen. Und das ist erstmal per se keine Skalierung, weil natürlich die Fixkosten weiter wachsen. Und hier geht es natürlich bei Venture Capital darum, dass Investoren nach exponentiellem Wachstum schauen. Also ich habe eine Software und ich verkaufe die einem Kunden, die können aber 100 Kunden nutzen, ohne dass ich jetzt extreme Fixkosten pro Kunde immer wieder reinstecken muss, sondern ich brauche vielleicht noch mehr Rechenkapazitäten, größeres Rechenzentrum. So, und dem Investor geht's darum natürlich, jetzt gibt's für jede Phase spezialisierte Investoren und ich kenne natürlich sehr gut die sehr frühen Phasen, wir haben sehr viel Company Building gemacht, wir haben Firmen, in denen wir mit der ersten Firma investiert waren, in Lieferando zum Beispiel, haben wir in neue Märkte gebracht, in neue Ländermärkte nach Brasilien, wir haben Themen wie Vergleichsportale à la Check24 in neuen Wachstumsmärkten, die hat man früher noch Entwicklungsmärkte bezeichnet, aber heute sind das Wachstumsmärkte wie Indonesien zum Beispiel, skaliert in diese Richtungen von wirklich mit der Software aus Deutschland sind wir da hingegangen und haben die in Indonesien auf 300, 500 Leute zum Wachsen gebracht. Und das haben wir halt wie am Fließband gemacht. Also da gibt es ja auch einen ganzen anderen großen Player, Rocket Internet, der sehr bekannt ist, der das ja weltweit auch gemacht hat. Und ähnlich waren wir auch unterwegs. So, und das Spannende ist jetzt als Investor, der natürlich dann früh reingeht, der will bei all den Phasen dabei sein. Der geht heute bei einer Bewertung rein, wo eine Firma, ich investiere 1 Million, kriege an der Firma 20%. Das heißt, die Firma ist 5 Millionen bewertet. Und mein Ziel ist, dass die in der nächsten Runde in 2 Jahren auf 10 oder auf 20 Millionen weiteres Wachstumsgeld sucht, um dann irgendwann mal nach vielleicht einer typischen Haltedauer, sag mal in einem Softwarebereich von 5 bis 6 Jahren, so eine Firma dann am Markt auf 100 Millionen plus zu verkaufen. Ich kenne den aktuellen Marktpreis von Lieferando nicht. Die sind halt 8 Milliarden bewertet oder mehr sogar. Und das ist natürlich das Spannende, wo jeder dran mit beteiligt sein will. Und das hat seine eigenen Gesetzmäßigkeiten auf jeder Runde. Und dann wird es natürlich auch mal spannend. Hinten raus gibt es dann wieder andere Kapitalgeber. Das sind eher Private Equity Investoren. Der große Unterschied ist da, die nehmen keine Minderheiteninvestments, also sie kaufen sich nicht 5 bis 10% an der Firma, sondern die kaufen sich halt die Mehrheit. Eher 80 bis 100%. Fragt ihr euch, okay, wenn so eine Firma 100% hat, wie sind denn dann noch die Leute, die an Bord sind?
Die Gründer und das Management, genau.
Was für eine Motivation hat das Management, da noch mitzuspielen? Gut, erstmal haben sie hohe Gehälter wahrscheinlich. Sie haben auch gewisse Bonus-Schemes sozusagen, an denen sie beteiligt sind. Aber meistens muss sich das Management dann auch wieder rückbeteiligen und erhält dann 10 bis 20%. Und der Private Equity hat ein bisschen kürzeren Zeithorizont. Die müssen in 3 bis 5 Jahren wieder verkaufen, optimieren die Firma, sind auch da als Heuschrecken bekannt. Habe ich auch schon mal im Podcast von euch vorher gehört. Das ist das Thema. Aber darauf ist ja gar nicht so meine Spezialisierung. Unsere Spezialisierung ist wirklich einer Firma, einer Idee, einem Gründer, der oder die heute ein Produkt haben, zu helfen in ein Wachstumsprodukt, was exponentiell skalierbar ist. Und da steht auch manchmal am Anfang bei den Gründern gar nicht so der finanzielle Erfolg im Vordergrund, sondern was denen im Vordergrund steht, ist, wie kann mir der Investor helfen? Ja. Und heute interessanterweise, wenn man jetzt mal so Richtung Deep Tech schaut, ja, wo auch gerade mal in Süddeutschland, Baden-Württemberg, Bayern, München sehr bekannt sind, wo vielleicht auch so eine Bosch Ventures oder so investiert, da kann man halt in solche Firmen geht man heute nicht mehr rein und sagt, hier, ich habe eine Million für dich. Das sagen die, so what? Ja, das Geld kriege ich auch woanders her. Ich will den Investor haben, der mir in meinem spezifischen Vertical am besten helfen kann. Und da habe ich jetzt wieder nochmal Referenz zu den Hightech Venture Days wieder erlebt. Da gibt es halt Firmen, die haben jetzt zum Beispiel spezifische Verfahren in grünem Stahl, also CO2-neutrale Stahlherstellung. Wie soll das funktionieren? Ist das virtuell hinten raus mit CO2-Zertifikatehandel oder ist das auf spezifische neue Methoden, wie die das herstellen? Und darum geht es halt, da gibt es dann wieder die großen Stahlhersteller, die auch an den Messen sind, die da halt natürlich schauen und das Ganze als ihre Innovationsfunktion sehen. Wir können ja da auch gerne mal einen kurzen Abriss dazu machen, wie man das jetzt zum Beispiel in so einer großen Unternehmung sieht. Ich meine, so eine Unternehmung, die einen Siemens hat halt alle Funktionen, also die fangen an mit ganz frühen Sponsoring-Programmen, die haben vielleicht eigene Inkubations- oder Acceleration-Programme, die haben dann natürlich ganz am Ende auch M&A-Abteilungen, die kaufen Firmen auf, um die zu integrieren auf den nächsten 3 bis 5 Jahren, um da Produkte zu erstellen.
Die auch strategisch wahrscheinlich zu denen passen, ne? Um sich auch neue Wachstumsfelder auch zu erschließen und so weiter.
Und das ist natürlich, wie du sagst, eine rein strategische Funktion. Die kaufen sich eine Firma, die zu deren Produktportfolio passt. Genau. So, und jetzt hast du natürlich irgendwo dazwischen auch wieder verschiedene Innovationsfunktionen. Das kann natürlich bei manchen Firmen sein, die sind sehr produktgetrieben, R&D, erforschen neue Themen, bringen neue Produkte selbst auf den Markt, Nummer eins. Das kann dann so funktionieren, dass es eher so Innovationsfunktionen sind, das ist mal unabhängig von R&D, Leute, die Tech-Scouts sind, die draußen unterwegs sind, die sich weltweit die neuesten Trends anschauen, die an den Märkten sind. Und was dann für mich immer meistens noch fehlt, warum wir jetzt mit der jetzigen Firma Redstone ja auch spezialisiert drauf sind, ist natürlich nochmal einen weiteren Blick. Nicht, was kann ich in den nächsten 2 bis 3 bis 5 Jahren integrieren, sondern was hat für mich eine strategische Relevanz in vielleicht 8 bis 12 Jahren.
Okay.
Und das ist natürlich dann Venture Capital, weil diese Firmen sind heute in einem Ideenstatus, die sind teilweise an Lehrstühlen. Und wie kriegt man die da raus? Wie kriegt man die in ein kommerzielles Vehikel gegossen? Und wie kriegt man die dann expandiert? Und da helfen wir natürlich auch Corporates, genau sowas reinzureden. Nicht die Corporates, die das selbst können, die Venture-Einheiten haben, sondern Leute, die vielleicht nach Familien geführt sind, Mittelständler, die aber eine gewisse Größe haben und sagen, Mensch, ich habe immer wieder Möglichkeiten und sehe das und ich habe hier eine ganz tolle Firma gesehen und so ein tolles Gründerteam. Soll ich da 2 Millionen Early Stage investieren? Und da sagen wir, nee, natürlich nicht. Weil die Wahrscheinlichkeit bei sehr frühen Firmen sind natürlich sehr hoch, dass man sowas auch verliert. Ja. Was passiert an den Märkten? Kriegt so ein Team, was vielleicht ingenieursmäßig oder auch akademisch sehr fit ist, kriegen die das hin, dann wirklich sich auf die Reise zu begeben und dann eine erfolgreiche Firma, eine erfolgreiche Unternehmung draus zu bauen? Und deswegen haben wir natürlich immer den Ansporn daran, sowas als Portfolio zu betrachten, in eher 8 bis 10 Firmen mindestens zu investieren, um da auch gewisse Ausfälle mit erstmal vorzuprogrammieren, um zu lernen, um aus den ersten 2, 3 Investments zu lernen, Mensch, wir haben ja Fehler gemacht, wir haben vielleicht ein bisschen zu teuer investiert oder wir haben noch die falsche Ausrichtung. Und sowas muss man natürlich auch lernen und dann auch mehrere Investitionen oder in mehrere Teams auch investieren, die sich interessanterweise da auch gegenseitig dann immer wieder motivieren können, gegenseitig befruchten für neue Ideen und das da sind wir natürlich dann sehr eng dabei.
Das heißt, ihr seid im gewissen Sinne ja schon auch Trendscouts, weil wenn ihr so ein Investment mit anschiebt, was dann erst in 8 bis 10 Jahren letzten Endes auch Früchte trägt, müsst ihr ja schon sehr frühzeitig auch erkennen, wie entwickeln sich die Märkte, wie entwickeln sich Technologien, wie stellt ihr das sicher, dass ihr da auch letzten Endes ja das immer im Blick behaltet, was auch an neuen Technologien oder Themen hochkommt?
Genau. Also das eine ist natürlich, du musst in den Netzwerken schwimmen, baden, du musst unterwegs sein draußen. Du hast, wir haben ja auch mit über 200 Investoren schon Deals gemacht. Du musst Deals von links und rechts bekommen, Teams kennenlernen. Du musst an den Hochschulen sein, Akademie kennen, da auch gute Beziehungen pflegen. Und was wir stark besetzt haben bei einer Redstone ist, wir haben noch einen sehr starken Datenansatz. Das heißt, wir haben seit 2014 eine Plattform gebaut. Es sind über 3 Millionen Startups weltweit drauf. Das heißt, wir kaufen aus verschiedensten Datenquellen, kaufen wir Daten ein, zum einen, die wir wieder aufbereiten. Wir haben eigene Crawler entwickelt, die Internet-Trends auf Twitter, heute heißt es anders. Das,
genau. Demnächst nicht mehr in Europa verfügbar.
wo wir halt wirklich weltweit News uns anschauen und da auch immer wieder Sessions haben, sowohl mit Kunden von uns, aber auch natürlich auch mit Partnern. Und diese 3 Millionen Firmen auf unseren Plattformen, die sind in drei Richtungen quasi vorgeordnet. Also wir bewerten zum einen die Teams, die drin sind. Wie erfolgreich sind Teams? Wie komplett sind sie? Hast du eine Firma, die mit einem Einzelgründer mal gestartet wurde, was heutzutage fast noch unmöglich ist, weil in der unternehmerischen Reise hast du halt einfach zu viele Themen zu bewerkstelligen. Ist ja nicht nur das Produkt, ich habe eine tolle Erfindung, sondern du brauchst halt Marketing, du brauchst Vertrieb. Wir hatten es ja Anfang auch schon besprochen. Das einmal, wir bewerten Teams, wie erfolgreich waren die, haben die schon mal gegründet, haben die schon im Corporate gearbeitet, welche Ausbildung haben was die genossen? Bringen die mit, ja. Was bringen die mit? Das Ganze, den ganzen Rucksack sozusagen, da bekommen die ein Scoring. Dann haben wir natürlich eine Thematik, welche Investoren sind in dem Bereich unterwegs? Ist das ein vielversprechendes Feld? Ist es zu früh? Wir haben jetzt gerade ganz neu, was auch groß in der Presse war, einen neuen Fund geclosed im Bereich Quantentechnologien. Das ist natürlich noch ein Feld, was wissenschaftlich gut erforscht ist. Und jetzt geht es dran, dass die Ingenieure die Maschinen dafür bauen. Aber auch da gehen die Meinungen weit auseinander. Kommen es in 5 Jahren, kommen es in 10 Jahren, dass ein Quantencomputer einen heutigen High-Performance-Computer überholen kann von der Rechenleistung. Aber der Weg dahin ist natürlich sehr spannend, weil die ersten Ideen kommen und da zum Beispiel Fahrpläne oder auch ganze Häfen zum Beispiel quantenoptimiert werden, dass die einfach bis zu 30% besser und effizienter laufen. Das sind natürlich so eine Zukunftstechnologien, wo man reinschauen muss und dann aber auch bewerten muss, wie groß ist so ein Marktpotenzial. Das heißt, wir schauen uns Gründer an, wir schauen uns Investoren an, Märkte sowieso permanent in einem gewissen Marktumfeld und dann schauen wir uns natürlich an, wie die Firmen und die Segmente performen. Kann ja mal das beste Beispiel, ich hatte es vorhin erwähnt, Lieferando war zu einem Zeitpunkt 2008, 2009, wo das gestartet ist, da hat noch keiner dran geglaubt, dass man sich über ein Handy eine Pizza bestellt. Und wir hatten auch in eine Kaffeekette investiert, zum Beispiel in Südostasien. Und da war meine erste Reaktion ja, wer bestellt sich denn einen Kaffee, ein Getränk auf einer Delivery-App? Und die Antwort war aus Asien übrigens, ja, jeder zweimal am Tag. Das ist so krass. Und das ist natürlich das Spannende, solche Trends auch global sich anzuschauen, wo natürlich andere Kulturen
bringen andere Modelle auch hervor.
Auch ja auch ein Vorteil, oder? Wenn jetzt sozusagen als Unternehmen sagt, du, ich hole mir da jetzt Leute rein, ne, die quasi da drin spezialisiert sind, weil unter anderem, ne, ist es ja zum Beispiel auch dieses Kulturthema, ne? Weil na klar kann man jetzt selber auch sagen, du, ich fange jetzt an, irgendwie mich umzuhören, umzugucken oder Mensch, hier, ne, bräuchten die Menschen auch in Indonesien tolle Zahnbürsten oder was weiß ich, ne? Und dann stellt man aber vielleicht eben mit viel, viel Lehrgeld dann fest, naja, du, die putzen gar nicht Zähne. Übertrieben jetzt, ja, so, aber ich glaube, das ist auch so ein Thema, ne? Dass man einfach sagt, es macht halt aus verschiedenen Gründen Sinn, dann irgendwie zu gucken, wie kann ich das jetzt so professionalisieren, dass ich ja sicherstellen kann, dass es jetzt kein Kulturflop wird.
Für mich ist halt wichtig, genau, dass die so eine europäische Wertschöpfung. Also ich schaue mir ein Corporate an, der heute noch, keine Ahnung, Kaffeebeispiel, immer noch Kaffeemaschinen verkauft. Sein größtes Geschäft, einer der größten Europäer verkauft, macht zwischen 50% und 60% je nach Jahr Umsatz mit Kaffeemaschinenverkauf an Starbucks. So, wird das immer so bleiben? Fragezeichen, ja, weil vielleicht stellt irgendwann mal einen Starbucks und die haben Tests rund um die Welt, gerade in asiatischen Märkten laufen, dass sie halt gewisse Maschinen nur noch leasen oder andere, dass sie flexibler sein wollen. Und da muss man sich auch als Anlagenbauer umstellen. Und das ist immer so mein Pitch natürlich auch gewesen. Schaut euch solche anderen Geografien an, schaut euch andere Märkte an, lernt auch. Wir haben einen großen Sanitärhersteller beispielsweise aus der Schweiz heraus beraten. Der macht nur Sanitär, macht Toiletten, Waschbecken, all diese Themen. Und sagt, ja, wir kennen eigentlich alle Ideen, die wir so hier im Markt in Europa sehen, USA auch. Sagt, lass mal austauschen. Wir schauen uns mal eure Shortlist an Firmen und haben festgestellt, in Europa sind sie sehr gut aufgestellt. In den USA sehen sie vielleicht so 50-60% der Firmen, da sehen wir mehr. Asien haben sie noch gar nicht auf der Agenda. So, und jetzt geht es darum.
Das ist
aber
eigentlich, entschuldige Unterbrechung, das ist ja total krass, ne? Weil ich war jetzt ja vor 2 Wochen in Paris und ich ehrlicherweise hatte das nie auf dem Schirm, ne? Dass die Pariser oder generell wahrscheinlich Frankreich hat ja eine sehr, sehr enge Beziehung zu Japan. Ne? Es gibt auch richtig eben ein Japan-Viertel und es gibt eben entsprechend auch ein sehr, sehr große japanische, wie würde ich das nennen, ein Kulturzentrum, ja. Und natürlich dort, ne, weil jetzt kommt's, ne, waren natürlich überall japanische Toiletten, ne? Und das hat man ja sicherlich schon mal gehört, ne? Hightech, oder wenn man sagt, kann noch einen Preis in einem Kleinwagen haben, ja, und ist entsprechend auch Hightech. Und krass war eben auch, ne, dass es in Paris tatsächlich spezifische Sanitärhäuser gab, ja, weil das tatsächlich jetzt schon auch in die französische Kultur eingetaucht ist. Ne, und eben, und das ist ja wirklich, also reden wir über was ganz anderes, ne, da geht es ja nie um die Keramik, sondern es ist ja Hightech, ja.
Genau. Aber um mal aus der Keramikabteilung rauszukommen, ja? Was wir mit dem Sanitärhersteller besprochen haben, ist halt, warum schaut ihr euch nur das an? Es geht ja nicht nur darum, es geht doch auch darum, ich stehe am Morgen auf und bekomme meine Gesundheitsdaten nach meiner Morgentoilette aufs Telefon. Und was haben sie gemacht? Sie haben jetzt in ein Gesundheitsstartup investiert. Sie hatten das vorher nicht auf dem Schirm. Und das ist natürlich das Spannende, auch da eine Innovationsfunktion von verschiedenen Seiten, das mal zu betrachten, so eine Zukunftswette einzugehen und zu sagen, ich lerne auch für meine Organisation, weil mein R&D heute vielleicht ein Anlagenbauer ist, aber noch kein Gesundheitsanbieter sind.
Ja, und man eben dann doch eher in diesen Features denkt, ne? Also dass man doch eben eher sagt, ne, genau wie ich jetzt auch, ne, ich optimiere das Produkt, ne, und gucke eben, was geht da, und du sagst, ne, eigentlich gucke ich mir den Kulturbereich an. Und das ist ja spannend, ne, weil ich kann mir vorstellen, bei euren, ne, also wenn man die Firmen so lange betreut, ne, also nehmt ihr das ja in einer ganz anderen Geschwindigkeit mit, also, ne, diese permanente Iteration, wie du ja sagst, ne, erstmal braucht jemand das Produkt, ne? Gibt es einen Markt für das Produkt? Ist der Markt groß genug, um irgendwann eine Wirtschaftlichkeit zu erreichen? Ja? Kann man das dann wiederum skalieren in andere Regionen? Das ist ja eigentlich, ne, genau das, was zum Beispiel beim Design Thinking ja auch so gepredigt wird, ne? Dass man eigentlich eine permanente Iteration hat, ne? Immer wieder guckt, haben wir wirklich, ne, das Bedürfnis unserer Nutzerin am besten erreicht? Sind wir, ne, Job-to-be-done-Theorie, sind wir der beste Lösungsanbieter für diese Aufgabe, die dieser Mensch gerade hat? Ne? Und das, ne, um dort nicht stecken zu bleiben oder weil sich ja permanent unsere Welt auch weiterentwickelt, muss ich ja eigentlich eh immer permanent in Loops sein.
Ja, das ist das Wichtigste. Also, ich meine, es gibt ganze Inkubationsprogramme, die haben zum Beispiel, stellen das als Aufgabe den Gründern, dass sie während der 3 oder 6 Monate zum Beispiel 3-mal ihr Geschäftsmodell ändern müssen. Und das ist natürlich schwierig, ja. Wenn du jetzt einen Ingenieur hast, der hat ein Produkt entwickelt und er soll da 3-mal sein Modell ändern, weil er keinen Hardware-Sales hat oder keine Einheiten verkauft, sondern muss da vielleicht ein digitales Produkt drauf anbieten. Und das ist natürlich das Spannende. Und da glaube ich, ja, das ist das Wichtigste, das sehe ich immer wieder in Geschäftsmodellen. Wir hatten mal gesagt, 90% der Businesspläne, die uns vorgelegt werden, werden erstmal so nicht erreicht. Und am Ende verdient man Geld woanders, als man ursprünglich mal gedacht hat, wie man Produkte auch weiterentwickelt. Gerade natürlich im Servicebereich.
Wie ist da die Ratio? Kannst du das mal so pauschal sagen? Also das, genau dieses Thema, am Ende verdient man mit was ganz anderem das Geld?
Ja, das kann ich nicht sagen. Ich habe keine Statistiken, muss ich ehrlich sagen.
Vielleicht vom Gefühl, keine Ahnung. Also.
Aber ja, ich kann es nicht sagen. Es ist halt wirklich eine Entwicklung. Weil wir schauen ja in Businesspläne rein. Ich habe heute Morgen wieder mit einer Firma gesprochen, die entwickeln ein gewisses Device und haben jetzt aktuell nur Hardware-Sales eingepreist und werden das auf einem Device mit 60% über die nächsten 3 Jahre entwickeln. Und da sage ich, naja, aber wie groß ist denn wirklich der Markt? Kauft das denn jeder? Lasst uns doch überlegen, wie wir monatlich einen gewissen Sockel an Service-Umsätzen da noch mit draufpacken. Und diese Thematik, Reiteration, Andreas, genau das, was permanent auch in der Geschäftsmodellentwicklung drin ist und wo man natürlich dann auch aus dem Venture Capital lernt für die eigene Organisation.
Ist das dann auch schon so ein Thema, weil wir das uns ja auch so ein bisschen auf die Fahne geschrieben haben, so Co-Creation? Also werdet ihr zum Co-Kreationspartner im Grunde genommen auch für die Gründer?
Genau. Das ist der Grund, warum ich euren Podcast höre, weil da lerne ich natürlich genauso, da lernen wir ja auch aus dem Venture Capital permanent von all diesen, von den Kreationsmethoden und nicht Venture Capital, aber Venture Capital finanzierte Unternehmungen ist eine reine Co-Kreation. Ja? Mhm. Ich habe auch nicht die genauen Zahlen, aber Alibaba wurde mit 15 oder 16 Leuten gegründet, ein Team. Es ist nicht nur ein Jack Ma gewesen, der ist an der Spitze. Der ist das Gesicht dafür gewesen, aber es ist einfach so ein umfangreicher Prozess, dass man das dann auch dort nur in der Co-Kreation, dass man diverse Team braucht. Mhm. Also investiert nicht in 3 BWLer, die alle 3 Finanzen studiert haben, sondern schaut, dass ihr dort auch, dass man da gewisse diverse Funktionen auch im Unternehmerischen mit reinbekommt. Ja.
Das finde ich ja jetzt schon auch mal ein total cooles erstes so Takeaway, neben den ganzen Infos, die jetzt generell auch schon so gekommen sind, zu sagen, auch da, an die da draußen, die jetzt vielleicht auch hören und sagen, hey, das ist irgendwie spannend für mich und ich stehe gerade irgendwie an diesem Gap, gründe ich und gehe ich mit meiner Idee voran, sich jetzt schon frühzeitig auch Gedanken zu machen, wer ist mein Team, also wen hole ich mir drumherum und da eben nicht nur meine Dudes, mit denen ich gerade auch zusammen studiere und die irgendwie vielleicht genauso brennen für die Idee, sondern da auch schon weiterzudrehen und zu sagen, okay, wer kann denn uns im Finance vielleicht zur Seite stehen oder wer kann uns in der Kulturentwicklung eines Teams vielleicht irgendwie mal zur Seite stehen? Und 1000 andere Fragen, die es sicherlich noch gibt, das sehr früh schon mit zu beantworten.
Richtig, also das nochmal. Mhm. Ein Investor, der in eine Firma investiert, der wird mindestens zu einem Drittel, wenn nicht zur Hälfte, nur auf das Team investieren. Ja. Also wir hatten Investitionen, gerade aus dem Family Office heraus, da war ein erfolgreicher Unternehmer, hat seine erste Firma verkauft, vielleicht die zweite und der könnte auf der anderen Straßenseite eine Pommesbude aufmachen und wir würden auch investieren, weil natürlich so eine Leute bewiesen haben, dass sie einen gewissen Prozess können und beherrschen und das ist natürlich nicht nur sich ein Produkt zu überlegen, sondern dort natürlich dann auch das an den Markt zu bringen, die gesamte unternehmerische Reise immer wieder zu bewerkstelligen und dann auch ein Gespür dafür zu haben, kann ich so eine Firma verkaufen? Weil das ist natürlich dann wieder spannend für Finanzinvestoren, warum sie es auch machen. Sie lieben Technologie, aber sie am Ende müssen natürlich auch schauen, sie haben ja selbst wiederum Investoren oder Gelder, die sie verwalten und das müssen sie ja zurückgeben. Und nicht nur leicht verzinst, wie dann vielleicht wieder die Sparkasse macht, sondern das sollte, Venture Capital sind halt Moonshot-Ideen. Da geht's, dass eine von 10 Firmen mindestens alles zurückzahlt und wenn dann noch 2, 3 mehr überleben, dann hilft das natürlich und das ist, glaube ich, so das Wichtigste, wo man Venture Capital macht, dass man in genau diese Zukunftswetten breit reingeht.
Jetzt hat ja unterschwellig, ne? Also wir reden zwar von Produkten, ne? Und das können ja Services, Dienstleistungen, was auch immer sein, ja. Aber unterschwellig kam ja doch immer noch mit, Marco, ne? Dass es gefühlt schon noch so ist, ne, dass wenn man eben sozusagen logischerweise eine, ne, ich nenne es mal so, eine softwarebasierte Idee hat, es eben aus den von dir ja auch schon ausgeführten Gründen immer noch natürlich viel einfacher zugänglich ist, ne, Geld zu bekommen, als wenn es eben um Hardware geht. Ne? Und der Grund ist ja relativ simpel. Hardware ist per se halt erstmal immer teuer und es ist ja so, ne, man sagt ja so schön, Masse ist träge. Mhm. Ne, und also, ne, aber das ist schon immer noch so, oder? Dass man sagt, also man
ja, absolut. Also was wir sehr häufig sehen ist, dass wir, sagen wir mal, Hardware-Produkte, eine Innovation, jemand hat sich was ausgedacht, ein Erfinder, jetzt hast du so ein Produkt, ja. Und jetzt funktioniert das zum Beispiel in einem Labor. N gleich 1, sieht natürlich hässlich aus, ist noch groß und alles Mögliche. Und jetzt geht es natürlich darum, wie kriegt man das in eine industrialisierbare Variante. Mhm. Erste Runden helfen, dass der Gründer vielleicht das Produkt noch 10-mal oder 20-mal bauen kann. Es wird immer ein bisschen hübscher, man hat dann vielleicht Lohnproduzenten und so. Und das sind natürlich so viele Schritte und man braucht immer wieder viel Geld. Und wir haben ja schon letztens auch mal drüber gesprochen, was kostet heute ein ausgedruckter Burger zum Beispiel. Ja, also ich hatte noch die Zahlen, dass Fleisch aus dem Burger irgendwie 100.000 Euro kostet.
Die allerersten wahrscheinlich.
Die so ersten. Du hattest was heute gesagt?
9.000
habe ich jetzt mal
irgendwie schon gehört.
Ja. Und so ist natürlich mit Maschinen auch. Ja, die kosten am Anfang unheimlich viel Geld. Und jetzt ist die Frage, wie kriegt man das so in industrialisierbaren Maßstab, dass das vielleicht dann auch für nochmal eine Siemens Produktkalkulation in einem gewissen Rahmen ist, dass man dort auch Margen verdienen kann. Ja? Mhm. Und das geht nur über die Masse. Und das ist bei Hardware natürlich, wie du sagst, sehr langfristig. Bis man dann vielleicht einen Prototypen mal erstellt hat, wartet man nochmal 3 bis 6 Monate. Und bei einer Software ist es, das kann ein Programmierer programmieren, dann hat man Anpassungen und dann kann es relativ schnell gemacht werden, weil man dort natürlich nicht auf einen Ausdruck, auf eine Assembly, auf eine Herstellung aus einer Maschine wartet. Und das nächste Problem haben wir jetzt gerade diesen Quantumbereich, Chip-Bereich zum Beispiel, wenn man dort einen neuen Chip entwickelt hat, neuromorphe Chips, die unsere Gehirne zum Beispiel nachbilden, bis man da mal von Infineon oder von der Global Foundry auf eine Linie kommt, da braucht man natürlich unheimlich viel Vorfinanzierung, was lang ist. Also geht man dann bei den Universitäten an kleinere Produktionslinien und der Weg ist halt sehr, sehr lang, hat sehr viele Iterationen bei Hardware und deswegen scheitern eigentlich noch mehr Hardwarefirmen, als dass Softwarefirmen am Anfang erstmal scheitern.
Ja, und weil du gerade jetzt den Bereich auch ansprichst, ne, wo wir ja hier in Dresden gut vertreten sind und jetzt ja auch wieder, ne, viele Anbauten in Milliardenhöhe, ne, kommen und ja auch, ne, Neuansiedlungen, muss man ja einfach auch mal sagen, für diejenigen, denen es nicht bewusst ist, ne, also warum sind das dann auch teilweise so riesige Summen für die Fertigungsstraßen, ja? Naja, weil halt einfach ein Gerät, ne, eine Maschine in diesem Prozess kostet halt gleich mal ganz schnell 30, 60 Millionen Euro. Eine Maschine. In dem Prozess, ne, dann kann man sich auch vorstellen, warum dann zum Beispiel 5 Milliarden eigentlich nichts sind, ja, weil klar, ne, du brauchst den Reinraum und du brauchst die ganzen Medien und du brauchst halt irgendwie eine Halle und ne, aber das ist halt dann noch ganz schnell
weg, das Geld, ne. Du brauchst dann sogar noch was anderes, nämlich Fachkräfte. Ich habe gestern erst die Diskussion gehabt, man schaut jetzt auf diese Neuansiedlung von TSMC, ist ja positiv auf der einen Seite hier in Dresden, aber auf der anderen Seite habe ich gestern auch mit Zulieferern gesprochen, die dann sagen, wir haben eigentlich Schiss davor, weil die brauchen ja dann auch letzten Endes unsere Produkte, die wir denen zuliefern, aber wir haben hinten raus, Backbone, gar nicht die Fachkräfte, die das ganze Zeug herstellen können, damit wir entsprechend liefern können. Also sind heute schon drüber, die Bestelllisten sind voll, die werden noch voller und wer soll es halt machen? Ne? Also das ist natürlich auch ein Riesenthema. Das ist jetzt gar nicht das Thema vielleicht für unseren Podcast heute, aber ist ein Ressourcenthema definitiv.
Ja, doch, höchstens da, weil ich, ne, vielleicht ist das ja nochmal spannend, Marco, ne? Wir hatten ja drüber gesprochen, an VCs kann man schon eben auch, oder CVCs, ne, kann man natürlich schon Zukunftsthemen ablesen, ne? Und ein großes Zukunftsthema ist natürlich die, ne, diese Key, ne, oder diese AI, also, ne, die künstliche Intelligenz, und ein Versprechen, was ja viele sich daraus haben, inklusive ja auch, ne, unter anderem der Frau Nahles und so weiter, dass man eben diesen Fachkräftemangel zum Teil ja dann eben irgendwann mal mit einer Automatisierung auf einem gewissen Level eben auch dadurch entgegnen kann, ne? Wenn man einmal sagt, die Leute werden effizienter oder, ne, eben die repetitiven Aufgaben können halt einfach auch die Maschinen übernehmen und entsprechend, ne, können sich dann wiederum die Menschen auf die anderen Aufgaben fokussieren, ne?
Kann ich nur beipflichten, ja.
Yay. Genau, also ist ja, also man, oder wenn man es jetzt mal so sagen würde, natürlich Climate, ne, also alles, was irgendwie Klima, Nachhaltigkeit,
ja, hat. Genau, was sind die großen Themen, genau, was sind die
Trends? Also Riesenthemen, genau. Ja, künstliche Intelligenz ist ein Riesenthema, die alles umwandeln wird. Nächstes Thema, ihr habt es auch schon gesagt, Climate, ESG, also auf allen Gebieten, also wir haben selbst auch noch einen Fonds im in sozialen Modell, Human Impact, zum Beispiel, was passiert mit alten Menschen, wie können wir uns Wohneigentum oder Zugang zu Wohnraum zum Beispiel noch leisten, all diese Themen. Klima ist offensichtlich, also das wird uns alle 100% ja jetzt auch schon beeinflussen. Und deswegen, ja, das sind so die Hauptthemen, würde ich auch sagen.
Und dann ist immer noch so Food und Health auch noch? So, sind das immer noch auch zwei? Oder ist das, hat sich das
ja, so abgekühlt? Gesundheitssysteme, ganz im Gegenteil, das kommt auch sehr stark. Also das sieht man, wir haben ein bisschen andere Systeme natürlich, die einfach auch ein bisschen sozialer sind versus jetzt mal USA, wo alles sehr, sehr frei im Markt ist. Also Gesundheit haben wir auch einen eigenen Fonds dafür, der sich nur auf digitale Gesundheit zum Beispiel beruft. Und ja, genau, das sind die Trends.
Cool. Ich glaube, wir haben heute eine coole Landkarte gezeichnet zu diesem ganzen Thema Risikokapital, VC. Also ich habe viel gelernt. Ich hoffe, für euch war es auch irgendwie cool. Marco, für dich ist ja Daily Business. Andreas, wie ist es für dich?
Nee, also ich denke, da war jetzt ein sehr, sehr guter Abriss drin. Ich glaube, ne, es gibt genug Themen, wo man eigentlich nochmal dann einen extra Podcast machen könnte, nur mal um dort mal ein bisschen in die Tiefe zu gehen. Und so vielleicht ne hinten raus auch als Outtake quasi da, wo du jetzt bist bei Redstone, ne, da können sich sozusagen Firmen an euch wenden, die Hilfe bräuchten in ihrem Innovationsprozess und sagen, ey, ne, wir sehen VC oder dann in dem Falle Corporate, ne, CVC als ein Instrument, was uns da helfen könnte. Und da könntet ihr das quasi as a Service sozusagen auch anbieten oder eben auch sagen, guckt mal, das ist unsere Palette, da könnt ihr euch dran beteiligen. Und trotzdem, ne, ist ja klar, das ist eigentlich jetzt nie so wirklich mehr an euch angedockt, aber so generell das andere Thema wäre, ne, ich habe die absolute Moonshot-Idee, ja, was könnte da vielleicht noch so ein kleiner letzter Tipp sein, weil ich kann mir ja vorstellen, aktuell ist es ja so, dass der Markt gerade, oder anders, ne, für Investitionen, vielleicht kann man so sagen, ne, die Unternehmen, die gerade drüber nachdenken, würde ich behaupten, Marco, oder? Das ist genau jetzt die richtige Zeit, oder? Weil der Markt hat sich, wie soll ich es nennen, bereinigt, beruhigt. Es muss ein bisschen härter für diese Gelder gekämpft werden, ne? Weil einfach ja es jetzt wieder andere Alternativen aufgrund unter anderem der erhöhten Zinsen gibt. Und das ist ja eigentlich eine gute Nachricht, oder?
Ganz genau. Also es ist die perfekte Zeit, um, sagen wir mal, in Firmen zu investieren, weil jetzt die, wie du gesagt hast, die Bewertungen sich wieder einpegeln, Firmen nochmal sich nicht so sehr viel auf zukünftiges Potenzial, was noch keiner abschätzen kann, große Luftschlösser gebaut werden, sondern alles jetzt sich wieder vernünftig einrenkt. Absolut. Und wenn jetzt natürlich auch an gute Gründe rankommt, wie du es gesagt hast, also eine Redstone steht, Investment Services ist ein Thema. Wir haben, wie gesagt, 10 verschiedene Fonds in verschiedenen Themen, in die kann man auch investieren. Mit denen investieren wir auch. Das heißt, wenn Gründer kommen und sich da wiederfinden auf unserer Website redstone.vc, dann können sie natürlich auch jederzeit an uns schreiben und zu uns kommen,
genau,
damit wir die Ideen bewerten können. Und so gehen wir dann natürlich in die Diskussion mit den Gründern, wenn sie noch im Stealth-Modus sind. Ansonsten haben wir sie wahrscheinlich über unsere Plattform schon gefunden.
Ah, sehr gut. Und jetzt auch sehr gut, genau. Und jetzt sagen wir jetzt mal, ich wäre jetzt jemand in diesem Modus, ne? Und wie du schon gesagt hast, für mich jetzt auf der anderen Seite, ne? Also nicht der Geld gibt, sondern der Geld möchte. Genau. Gibt es da vielleicht noch so diesen einen Tipp, weißt du, wo du sagst, ey, passt auf, ne, jetzt in den Zeiten, leg den Fokus darauf, oder also kann man noch irgendwas so mitgeben, um quasi vielleicht.
Ja, also ich gebe ja ganze Vorlesungen dazu, nur zu dem Thema. Das variiert so zwischen 1 und 4 und 5 Stunden, ne? Also auch so Tagesworkshops.
Okay, habt ihr noch Zeit da draußen?
Nee, ist also wirklich so. Es ist halt auch eine Kunst, ja. Es ist Fulltime Sales. Ohne Produkt. Es geht nur um die Idee, um die Menschen dahinter. Und man muss halt auf allen Ebenen aktiv sein. Also das erste Mal Go-To ist natürlich LinkedIn. Das sind die Konferenzen wie die Hightech Venture Days. Das ist einfach in Kontakt mit Investoren treten, mit anderen Gründern. Was passiert da draußen? Was meine Firma bewertet? Wie muss mein Pitch Deck aussehen? Ich muss aktiv werden. Ich muss gerade als, sagen wir mal, Gründer oder als in so einer CEO-Funktion, als erster Repräsentant von meiner Idee, natürlich auch, keine Ahnung, wenn ich Akademiker bin, Akademie aktiv sein. Ich muss auf Medium, ich muss Artikel schreiben, ich muss für ein Thema stehen. Und das muss halt einem auch bewusst sein. Wenn du sagst, du hast heute gerade deine Moonshot-Idee fertiggebracht und hast vielleicht schon auf Papier oder in der Präsentation, dann wirst du für die nächsten 6 bis 12 Monate on the road sein, um Geld einzusammeln, Nummer 1. Ist ein langer Prozess. Investoren, jemand, der am Ende in dich wirklich investiert, wirst du mindestens 6 bis 8 Mal treffen, Interaktionen haben, damit sie dann wirklich an Bord kommen. Und also ein sehr intensiver Prozess. Nummer 2, du wirst wahrscheinlich zwischen 50 und 100 Investoren treffen müssen.
Das ist nicht wie bei Höhle der Löwen, einmal präsentieren im Fernsehen und dann habe ich es.
Genau, das ist natürlich eine coole Plattform, einfach sich zu zeigen. Gerade für Consumer-Modelle eignet sich das. Aber genau das ist es, weil man muss ja die richtigen Investoren finden, wo die Chemie dann passt. Es ist wie eine Ehe. Man trifft sich, man geht das Ganze ein und man wird die nächsten mindestens 6 bis 8 Jahre zusammen sein, sich einmal die Woche treffen, am Ende vielleicht ein bisschen weniger. Vielleicht ist es in Ehen ja auch so, dass man dann hinten raus sich dann nur noch einmal im Monat trifft oder miteinander redet. Aber es ist natürlich so, dass man einen sehr intensiven Prozess hat, Sales-Prozess. Und nochmal, nach dem Fundraising, wenn ein VC an Bord ist, Es ändert alles. Man hat auf einmal 3 bis 5 Investoren, mit denen man dann auch jeden Tag sprechen muss. Und wir sagen auch immer, nach dem Fundraising ist vor dem Fundraising. Weil wenn jemand an Bord ist, der will eine Wertsteigerung auf deinem Produkt, auf deiner Firma sehen, und der erwartet natürlich, dass man dann gleich wieder ins Fundraising geht. Man hat also einen sehr starken repräsentativen Auftritt. Und gerade bei technischen Gründern, die sehr produktzentriert arbeiten, die es erfunden haben, für die ist es eine Riesenhürde, dann auf einmal draußen zu sein und sich nicht mehr um sein Produkt zu kümmern. Man muss permanent mit Leuten reden.
Ihr Repräsentant zu sein, ne, für das Ganze.
Der Investor hat will halt mit dir 5, 6 Mal reden, sagt, hey, ich habe noch mal eine Frage an dich. Wie war das denn gemeint? Du hast doch da im Businessplan in Zeile 3, hast du doch den einen Revenue Stream so und so dargestellt. Kann das denn sein? Was sind deine Annahmen dafür? Und ich habe noch mal eine Frage zum Produkt. Was ist euer erster Referenzkunde hat mir gesagt, es funktioniert ein bisschen anders bei uns. Warum? Und das ist natürlich ein super intensiver Prozess. Und das muss man halt auch wissen, dass man dort moderieren muss und da 4, 6, 8, 12 Monate unterwegs ist. Ja.
Krass. Okay. Na dann, denke ich mal. Drum prüfet, wer sich lange bindet. Und wir freuen uns auf Runde 2 mit Marco.
Ja. Cool. Ich freue mich auch wieder hier zu sein. Spätestens im Oktober nächsten Jahres.
Da kommen wir vielleicht schon eher zusammen. Vielen Dank, Marco, dass du den Weg zu uns gefunden hast. Wir gehen gleich in die Mittagspause, können wir weiterquatschen. Euch da draußen schalten wir dann mal ab. Sagen Dankeschön für eure Aufmerksamkeit, wie immer, vom Chromatics Playground Podcast. Gehen Grüße raus in die Welt an alle, die da draußen waren. Bis bald. Hier waren Ron, Andreas und Marco. Ciao, ciao.